Tratsch und Tacheles. Mit Tesfay und Tesfu.
Hi und herzlich willkommen bei Tratsch und
Tacheles. Hello, hello, hello.
Liebste Tesfay, du bist ja heute schon wieder nicht bei mir. Was ist da schon wieder los, mein Herz?
Ach Mann, nee, du hörst ja schon. Ich bin ein bisschen krank und dachte auch einfach, es wäre jetzt nicht die allerbeste Idee, in so einem kleinen Ministudio mit dir zu hängen und dich dann womöglich noch anzustecken. Aber es ist hauptsächlich meine Stimme, die so ein bisschen mitgenommen klingt. Deshalb dachte ich, komm, remote schaffe ich das auch noch. Weil wir so tolle Themen vorbereitet hatten für heute, dass ich diese Sendung oder diese Folge vielmehr auf gar keinen Fall ausfallen lassen wollte. Und here we are.
Und ich muss dir sagen, liebe Tesfay, auch wenn uns Kilometer trennen, fühlt es sich trotzdem sehr, sehr nah an. Ich sehe dich hier, wir plaudern und es fühlt sich fast so an, als wärst du hier. Aber wenn du hier wärst, würde es sich natürlich noch viel, viel besser anfühlen.
Es wäre so viel schöner, ne? Es wäre so viel schöner.
Herzblatt, wir starten mit einem kleinen Nachtrag, denn uns beiden hat ein Tratschi geschrieben auf Social Media, auf die letzte Folge bezogen. Und zwar haben wir eine wichtige Person vergessen, als wir uns die Zeit genommen haben, über den Super Bowl zu sprechen. Und zwar gab es ja zu der Performance von Rihanna eine eigentlich fast schon zweite Performance, nämlich von einer Gebärdendolmetscherin. Und die ist bei dem Auftritt von Rihanna, hat sie Gebärdensprache gedolmetscht und ist dabei wirklich performancemäßig abgegangen. Es war eine Freude, dieser Person zuzuschauen. Justina Miles heißt dieser tolle Mensch. Und ja, schaut euch, wenn ihr wollt, gerne auch. Ich meine, es ist eigentlich keine Performance, denn sie hat ihren Job dort gemacht als Gebärdendolmetscherin. Aber die Art und Weise, wie sie gedolmetscht hat auf jeden Fall Performance-Charakter gehabt.
Ja, ich finde halt auch, das war wieder so ein Beweis dafür, dass man seinen Job so oder so machen kann, weißt du? Und sie hat sich halt dafür entschieden, ihn einfach so zu machen. Und das war schon toll. Es war auch ganz interessant, weil mir das natürlich direkt nach der Performance irgendwie in mein Insta-Feed geschwemmt wurde. Und da habe ich mal so auf ihrem Account drauf geguckt. Da hatte sie schon, glaube ich, irgendwas so zwischen 40 und 60.000 AbonnentInnen. So. Und dann aber so ein paar Tage später über 200.000.
Wow.
Völlig zu Recht, wenn ihr mich fragt. Also guckt unbedingt bei ihr vorbei. Justina Miles und High Five und Shoutout nochmal an die Tratschis, die uns einfach an so tolle Dinge erinnern, wenn sie uns mal durchrutschen. Also vielen, vielen Dank auch dafür. So, Tarik, aber du und ich, ne? Kann ja sein, dass wir bald auch Nachbarn werden von Justina Miles. Ich glaube, wenn wir irgendwohin auswandern, dann definitiv nicht in die USA, oder? Definitiv nicht.
Also ich würde vielleicht schon nach New York auswandern wollen.
Ja, okay. Aber ja, doch, New York vielleicht. New York würde ich vielleicht auch machen, aber mehr auch nicht. Aber Fakt ist, wir beiden denken ernsthaft drüber nach, jetzt wirklich auszuwandern,
ich
oder?
Ich meine, liebe Tratschis, wir haben es jetzt schon oft gesagt in den letzten Folgen, aber jetzt ist es wirklich mittlerweile soweit. Denn nicht nur, dass die CDU hier stärkste Kraft geworden ist, nein, es sieht jetzt wirklich so aus, als würden CDU und SPD gemeinsam in Berlin regieren wollen. Denn die ersten Gespräche liefen scheinbar so gut, liebe Leute, dass am Donnerstag die ersten Koalitionsverhandlungen starten sollen zwischen CDU und SPD, Leute. Die SPD hat einen kleinen shady Move gemacht und hat sich gedacht, naja, Leute, auch so wenn ich eigentlich mit den Grünen und den Linken weiter hier regieren könnte, nein, ich suhle mich an der Macht der CDU und überlege mir doch vielleicht dann doch mit denen ins Koalitionsbettchen zu gehen.
Ja, wobei, wenn man Franziska Giffey ja auch schon ein bisschen länger verfolgt, ist es nicht die allergrößte Überraschung. Okay, es ist nicht die allergrößte Überraschung. Es war ja auch schon bei den in Anführungsstrichen regulären Wahlen so, dass sie immer wieder gesagt hat, ach, ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Und jetzt haben wir den Salat. Sie macht eigentlich nur das, was sie die ganze Zeit schon angekündigt hat. Jetzt ist es halt soweit. Jetzt sind wir da. Und deswegen ist es keine Überraschung, aber Tatsache, ist auch so interessant, dann zu sehen, wie die Grünen und die Linken darauf reagiert haben übers Wochenende. Weil der Move war schon shady. Der Move war schon shady und entsprechend war die natürlich auch richtig beleidigt. Das war so shady, weil die auch gesagt haben, naja, also komm, ihr tut ja jetzt gerade so, als ob wir die letzten Jahre nur Grütze gearbeitet hätten. Was soll das denn? Das war doch gar nicht so. Aber nun denn, man konnte sich nicht einigen und ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Aber ich gebe dir jetzt schon Brief und Siegel, wenn die SPD Basis da nicht richtig auf die Barrikaden geht gegen, wird das passieren. Es wird passieren, Tarik. Mark my words.
Liebste Testfall. Und eine Sache bist du mir und auch den Tratis noch schuldig. Denn man merkt ja schon immer, dass Franziska Giffey nicht unbedingt zu deinem besten, nicht zu deinem besten Freund in den gehört, sagen wir es mal so. Aber so richtig gesagt, was dich jetzt an der Giffey stört, hast du eigentlich auch noch nicht, liebe Testfall. Und deswegen würde ich dich jetzt mal fragen, was stört dich eigentlich an meiner lieben Freundin Franziska Giffey?
Also, mich stört erstmal in ihrer Person gar nichts. Das schon mal vorneweg, okay? Also, ich habe Franziska Giffey auch schon kennengelernt. Das ist eine nette Person, ne? Wirklich nette, angenehme Gesprächspartnerin auch und so weiter und so fort. Aber ich bin einfach nicht wirklich einverstanden mit ihrer Politik und bin einfach der Meinung, dass sie eigentlich eine CDUlerin in einem roten Rock ist. Also, ne? Im roten Gewand. So. Also, das ist das, was mich immer drüber stört. Also, natürlich gibt es auch in der SPD sehr konservative Kräfte. Klar, gibt es ja auch bei den Grünen, da gibt es auch konservative Kräfte. Aber bei ihr hatte ich einfach immer das Gefühl, dass sie sich noch nicht mal die Mühe gemacht hat, das irgendwie zu verbergen. Which is fine. Aber deswegen muss ich ja nicht mit ihrer Politik okay sein. Und das ist es, was mich immer gestört hat. Ich fand auch immer, dass sie die falsche Spitzenkandidatin für Berlin ist. Aber gut. Naja, jetzt kann es also sein, dass wir nach, weiß ich nicht, über 20 Jahren eventuell wieder einen CDU-Bürgermeister haben, Kai Wegner.
Ja, also mich macht's fertig, liebe Leute. Ich sag einfach nur herzlichen Glückwunsch, Berlin, du Lappen. Also wenn es das ist, was du willst, dann ich wehre mich jetzt auch nicht mehr. Ich habe aufgegeben, liebe Testfall, weil wie gesagt, die Auswanderung steht an. Ein Grund, auswandern zu wollen, und das habe auch schon seit Ewigkeiten, das ist auch nichts Neues, ist auch Markus Söder. Bei Markus Söder bin ich mir aber immer so, da denke ich mir immer so, mein Gott, das ist halt CSU, der ist in Bayern, der ist weit weg. Der kann mir irgendwie auch am Arsch vorbei sein. Aber, liebe Testfall, du hast ja ein Zitat im Internet von Markus Söder gefeiert, wo man wirklich mit dem Kopf schütteln kann.
Ja, und deswegen hat mich auch, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, der Wahlkampf der CDU in Berlin so genervt, ne? Weil ich schon auch der Meinung bin, dass so dieses Zündeln mit so Feindbildern einfach unfassbar gefährlich ist. Und das ist halt das, was Markus Söder macht. Also komm, die CSU ist ja eh schon so konservativ, wie man nur sein kann, ja? Da ist ja nicht mehr viel Luft. Aber warum der dann da auf Instagram diese populistische Scheiße rausgelassen hat, das habe ich halt irgendwie nicht verstanden. Und das hat mich so total genervt. Es war eine Tafel, die er gepostet hat, in der er gesagt hat, Folgendes: Bayern ist anders als Berlin. Wir lehnen Wokeness, Cancel Culture und Genderpflicht ab. Bei uns darf man essen, was man will, sagen und singen, was einem gefällt.
Wow.
Wo ich auch denke so, wow, einfach wow.
Was da wirklich alles drinsteckt, ne?
Holy shit. Also erstmal, was für ein Berlin-Bild.
So. Voll.
Worüber sprechen wir hier eigentlich? Was denkt er, was wir hier machen in Berlin?
So? Ich meine, schön wär's, Testfall, weil dann könnten wir bleiben. Wenn das die Realität wäre, dann würde ich sagen, High Five Berlin, jetzt hast du mich wieder. Aber es ist ja einfach so ein großer Bullshit. Ich meine auch so Begriffe wie Genderpflicht. Also erstmal, was ist das? Ich habe dieses, also was ist das für ein komisches Wort?
Ja,
was will er damit irgendwie meinen? Was meint, also wo will er hin? Und dann auch dieses bei uns darf man essen, was man will, sagen und singen, was einem gefällt. Ja, gute Nacht, Marie, aber ja.
Nee, als ob, vor allen Dingen auch, als ob man das in Berlin nicht dürfte. Also ja. Als ob man in Berlin so. Und dann Cancel Culture, das ist ja auch immer das, was mich so nervt, ist, können wir es nicht einfach mal Accountability Culture nennen?
Oh wow,
so,
ja.
Weil, weißt du, wo man dann sagt so, nee, es wird niemand gecancelt, aber es werden halt Leute zur Verantwortung gezogen für die Kacke, die sie dann verzapfen, weißt du? Und da denke ich mir halt so, nee, stopp. Natürlich kannst du sagen, was du willst, aber du musst dann halt auch mit den Konsequenzen leben. Du kannst essen, was du willst. Hau rein. Niemand wird dich davon irgendwie abhalten. halten, bestimmte Dinge zu dir zu nehmen. Aber dann leb halt mit den Konsequenzen. Ist doch alles gut. So, da habe ich mich schon drüber geärgert. Cancel Culture ist ja eh sowas. Oder Flip, das ist so, oh, da passiert irgendwas in mir, was nicht gut ist. Aber ne, dann egal. Auf jeden Fall, die Kommentare unter dem Post von Markus Söder, übrigens Blackfacing Markus Söder, darf man auch nicht vergessen.
Karnevalsmäßig, das kann er ganz gut. Im Karneval holt er gerne mal die Schminke raus. Und
die Schminke raus und postet das auch. Der postet das. Es ist dem ja auch völlig scheißegal, wo ich auch denke, ja, hau rein, aber da musst du halt damit leben, dass Leute sich darüber ärgern. Again, Cancel Culture. Also der Markus Söder, das ist wirklich nervig. Das hat mich richtig genervt.
Das glaube ich dir zu 100%. Mich nervt es mindestens genauso sehr. Aber wer mich überhaupt nicht nervt im Kontext von Markus Söder, ist seine Tochter. Die heißt nämlich Gloria Sophie. Und ich frage mich ja immer, weil Gloria Sophie ist ja Model. Und die sieht ja wirklich toll aus. Da frage ich mich, wie hat der Markus Söder das hinbekommen? Hat er scheinbar, wir wissen auch nicht warum, aber es ist so, wie es ist. Und die kommt mir eigentlich ganz... Also ich habe jetzt noch nicht richtig reden hören, aber irgendwie kommt die mir so vor, als würde die im Hier und Jetzt leben. Und dann frage ich mich halt immer, was denkt die eigentlich über ihren Vater? Weil für mich ist ja Gloria Sophie deutsche Bella Hadid. Ich habe da so richtige Bella Hadid-Vibes, wenn ich mir die angucke.
Oh, apropos, ich habe gerade angefangen, Next in Fashion zu gucken, aber das heben wir uns schon.
Oh, ich liebe Next in Fashion.
Ich weiß, ich habe gerade angefangen, das zu gucken, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Aber, aber weißt du, das ist auch so eine Sache, über die habe ich dann nachgedacht. Ich so, muss die sich jetzt eigentlich von ihrem Vater irgendwie öffentlich distanzieren oder nicht? Oder geht uns das überhaupt gar nichts an, was die von ihrem Vater denkt? Habe ich mich neulich gefragt, weil das ja oft so ist, wenn man irgendwie Familienmitglieder im Rampenlicht hat und dann denkt man sich immer, ja, aber was denken deine Familie? Aber trotzdem würde mich schon interessieren, was die so miteinander besprechen und ob sie ihn dann wohl darauf anspricht. Auch wenn ich der Meinung bin, dass sie sich nicht öffentlich von ihm irgendwie distanzieren oder öffentlich zu ihm äußern müsste. Es würde mich interessieren.
Bin ich total bei dir, lieber Tesfay. Aber wovon ich mich auf jeden Fall öffentlich distanziere, ist die Tatsache, dass am Wochenende ja schon wieder die nächste Katastrophe an der Tür geklopft hat. Und das Ganze hatte wieder mit einer Wahl zu tun. Und ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass Deutschland nicht mehr wählen sollte. Ich bin für die Demokratie. Aber bei Deutschland reicht es mir langsam mit der Demokratie, weil am Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag, fand der ESC-Vorentscheid statt. Da haben irgendwie 8 verschiedene Bands, MusikerInnen dafür angetreten, um Deutschland beim ESC zu vertreten in Liverpool. Denn beim letzten ESC hat ja die Ukraine gewonnen. Aufgrund des Krieges ist dann die Austragung in Großbritannien. Dann hat man sich auf Liverpool geeinigt. Damit bin ich fein. Aber womit ich nicht fein bin, ist der diesjährige Vorentscheid-Gewinner, also die Band, die Deutschland beim ESC in Liverpool vertreten wird. Und diese Band heißt Lord of the Lost. Spätestens da hätte schon keiner anrufen dürfen bei diesem Bandnamen. Und als dann der Song rauskam, der Name Blood and Glitter, also wer da noch anruft, hat bei mir eh schon verloren. Aber es haben sehr viele Menschen für diese Band angerufen. Die machen so, keine Ahnung, Heavy Metal Pop. Man muss schon sagen, die Show mit Feuer und Inszenierung, das war schon aufregend, aber auch nur im Vergleich, weil davor vielleicht eine mal in so ein paar Blumen rumstand. Aber das war schon das Aufregendste, was man gesehen hat. Diese komischen Heavy-Metal-Pop-Bands, die da aber irgendwie dann auch so rumgrölen wie beim Hard Rock. Dann die Kostüme, ich habe das alles nicht verstanden. Ich fand es einfach nur unangenehm, mir das anzugucken.
Ich finde ja, dass das Ganze irgendwie noch schlimmer ist vor dem Hintergrund, dass wir ja durchaus auch andere Möglichkeiten gehabt hätten. So, weißt du, dass man sich denkt, okay, also pass auf, ich habe einen Softspot in meinem Herzen für Heavy Metal. Ich mag Heavy Metal.
Was, echt?
Ja, wirklich. Wusste weil ich auch nicht. Ein paar, Doch, ich mag Heavy Metal. Jetzt kündigst du mir die Freundschaft. Ich mag Heavy Metal, weil ich irgendwie die Emotionen in Heavy Metal verstehe.
Oh, so. Wow.
Ja, voll, wirklich. Ich hab da gar kein Problem mit. Ich war auch schon voll oft als Reporterin auf dem Wacken und so. Ich habe gar nichts gegen die Musikrichtung. Überhaupt nicht. Und vor allen Dingen habe ich auch gar nichts gegen die Leute, die das hören, weil das sind in den meisten Fällen sehr, sehr, sehr nette Menschen. Wirklich. Mit denen hat man eine gute Zeit. Die sind sehr herzlich, sehr einladend und es ist immer schön irgendwie. Das ist auch voll die Familienmusik, das ist so, wird so voll oft generationenübergreifend gehört. Das hört der Vater, dann hört das irgendwie der Sohn oder die Kinder oder was auch immer. So. Das ist eigentlich schön. Aber ich denke halt auch irgendwie so, was wollen wir denn eigentlich für Signale auch so als Land senden, weißt du? Wie wollen wir denn irgendwie abgebildet werden in der Öffentlichkeit oder in der Welt vielmehr, in der europäischen Welt, bei den europäischen Nachbarn? Und da denke ich mir halt so, ja, okay, aber dieses irgendwie so rammsteinige Image, obwohl die keine Rammstein-Mucke machen, aber dieses so sehr martialische und Lichtershow.
Es erinnert schon ein bisschen daran. Es hat schon Momente,
oder?
Natürlich. Ja, ja, voll, voll, voll.
Und da denke ich mir halt auch so, also brauchen wir das noch 2023? Wollen wir das noch 2023? Aber die Antwort lautet offensichtlich viele von uns ja. Weißt du?
Und das ist auch das wieder, was ich meine. Wenn halt Berlin gerne die CDU wählen will, dann muss ich das jetzt mittlerweile auch irgendwie akzeptieren und auch loslassen. Wenn halt Deutschland möchte, dass diese Band Deutschland beim ESC vertritt, dann muss ich das mittlerweile scheinbar akzeptieren. Meine Konklusion daraus ist aber leider, liebe Hartne Tesfay, ich gebe jetzt hier offiziell meine deutsche Staatsbürgerschaft ab. Die kann man bald auf eBay ersteigern und ich bin wirklich raus. Ich sag mir, Leute, macht, was ihr wollt, aber ich bin raus.
Oh nein, Tarik, aber damit machst du ja genau das, was dann Leute immer sagen. Ja, wenn es euch hier nicht gefällt, dann wandert halt aus.
Ich bleib schon hier. Also ich hab schon ein Bleiberecht, aber meinen deutschen Pass brauche ich in dieser Form nicht. Und liebe Tesfay, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, es gibt ja auch Alternativen. Und eine Alternative saß ja vor gar nicht so langer Zeit hier bei uns im Studio, nämlich die wunderbare, tolle Phoenix, die ja mit ihrem Song When We Dance beim ESC-Vorentscheid dabei sein wollte, noch nicht mal eine Einladung bekommen hat. Aber Phoenix ist ja eine coole Socke, meine geliebte Pi. Und die hat sich einfach gedacht, wenn ihr meine Single beim ESC nicht wollt, dann mache ich jetzt einfach mal alles selber. Sie hat jetzt vor kurzem ihr Video veröffentlicht. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Und Phoenix hätte auf jeden Fall zumindest bei diesem Vorentscheid mit dabei sein sollen, wenn nicht sogar nach Liverpool fahren sollen.
Also Phoenix hat auch letzte Woche in Berlin ein kleines Get-Together gehabt, anlässlich der Veröffentlichung des Videos und der Single. Das war sehr schön. Da hat sie auch den Song ein bisschen performt. Und da habe ich auch gedacht, Mensch, ich hätte ihr diese große Bühne und so eine richtige Lichtershow und TänzerInnen und so. Das hätte ich ihr alles so doll gewünscht, weil es hätte so cool ausgesehen. Es hat schon so in dieser kleinen Bar einfach ultra cool gewirkt. Aber ach, es ist halt auch so, hätte Fahrradkette, aber Mai, es war trotzdem schön. Und überhaupt muss ich sagen, Tarik, für mich war letzte Woche ohnehin eine sehr, sehr musikalische Woche.
Die Whitney.
Ich war nicht nur auf dem Release-Event von unserer fabelhaften Phoenix, nein, ich war einen Abend vorher auch auf dem Lizzo-Konzert.
Oh, wow, Lizzo.
Ja, wo wir eigentlich hätten zusammen hingehen sollen, aber das ist ein anderes Thema. Nun denn, egal. Auf jeden Fall, ich war auf dem dritten, das war mein insgesamt drittes Lizzo-Konzert und ich sag dir ehrlich, ich war ja vorher schon riesengroßer Fan. Aber sie jetzt in so einer großen Produktion, auf so einer großen Bühne zu sehen, das war schon echt auch toll. Also mein erstes Konzert war nämlich im Festsaal Kreuzberg 2019. Ich glaube, da waren vielleicht, keine Ahnung, 600, 800 Leute, so. Und dann hat sie schon so 5 Monate später in der Columbia-Halle gespielt, auch ausverkauft. Da waren es 2000 Leute und jetzt eben Mercedes-Benz Arena. Ach, das war so toll. Und eine Sache, die sich durch ihre Konzerte zieht wie ein roter Faden, ist die Tatsache, dass man sich bei ihren Gigs immer fühlt wie auf so, wie so einer Gruppentherapie. Also du fühlst dich immer wie so beim Therapeuten und alle sind hinterher glücklich und fühlen sich besser. Also es ist so im besten Weg. Man geht da so empowered raus. Ach, man fühlt sich irgendwie verstanden, geliebt, gesehen. Einfach wirklich besser, als man reingegangen ist.
Tessa, jetzt müssen wir eine Sache noch kurz klarstellen. Ich bin natürlich nicht mit aufs Konzert, weil ich nicht dahin wollte. Denn hätte es Besseres geben können, als mit meiner geliebten Tessa zu meiner geliebten Lizzo zu gehen. Mir ging es die Woche, in der das Konzert war, leider nicht ganz so gut. Und deswegen konnte ich leider nicht mit dabei sein und bin bis heute sehr, sehr traurig darüber. Denn genauso wie du habe auch ich eine ganz besondere Verbindung zu Lizzo. Ich war leider noch nie auf einem Konzert bei ihr. Der erste Moment aber, als ich Lizzo wahrgenommen habe, war eben auch 2019. Und zwar hat sie damals bei Böhmermann ihren Song 'Cause I Love You performt. Und seitdem bin ich wirklich Lizzo Ultra, weil als ich das gesehen habe, war ich so, wer ist diese Frau? Was ist das für eine Performance? Warum schaut die so cool und lässig aus? Wer ist Lizzo. Und ab da, ihr könnt euch vorstellen, bin ich in die kleine Lizzo-Falle reingerutscht und habe mich da so wirklich reingelegt und bin seitdem wirklich so, so großer Fan von ihren zwei Alben, von ihren Singles, von allem, was eben Lizzo musikalisch Tolles macht. Aber du hast es ja schon gesagt, bei Lizzo ist auch ganz, ganz viel Empowerment und Selbstliebe und ja.
Es ist genauso, wie du sagst, wenn man irgendwie Lizzo hört und sieht und erlebt, dann schafft die das tatsächlich, dich so zu empowern, dass du rausgehst und denkst, ich schaff das, ich kann alles, ich schaff alles und irgendwie ist es auch in Ordnung, wenn ich glücklich bin. Ich habe nämlich tatsächlich nach letzter Woche viel über das Konzept Selbstliebe, aber auch viel über das Konzept Raum einnehmen nachgedacht, ne? Weil irgendwie fühle ich, dass Lizzo einem das Gefühl gibt, es ist okay, wenn du Raum einnimmst, auch mit deiner Persönlichkeit, auch mit deinen Bedürfnissen und so. Natürlich nicht so, dass du andere damit wegdrückst, ne? Darum geht es, glaube ich, nicht. Aber sich zu trauen, sich super zu finden und sich zu trauen, glücklich zu sein. Das ist nämlich das, was sie einem gibt. Sie gibt einem so Erlaubnis oder empowert dich, dir selber Erlaubnis zu geben, glücklich zu sein. Und ich finde, gerade wenn man sich anguckt, wer sie ist, schwarze Frau, Big Girl auch, ne? Und dann aber sich hinzustellen und zu sagen, entgegen allem, was einem die Gesellschaft auch so entgegenwirft, zu sagen, ah nee, ich ist aber total in Ordnung. Und ich bin geil und ich bin glücklich vor allen Dingen. Auch wenn ich es manchmal vielleicht nicht bin, ist das auch in Ordnung. Aber ich gebe mir die Erlaubnis, selber glücklich zu sein. Und ich finde das von einer schwarzen Frau, diese Message super. Von einer Frau, die nicht irgendwie schlank ist, super. Und wenn du dann auch mal so durchgehört hast, wer da alles so in der Audience war, hast du auch gedacht, ach ja, das sind alles Menschen, die eben auch dieses Empowerment immer mal wieder, glaube ich, brauchen. Sie hat dann nämlich so rumgefragt, where are all my black people? Where are all my big people? Where are all my LGBTQIA plus people? Und alle, jedes Mal sind die Leute durchgedreht und dann hat sie auch gedacht, ja Mann, Lizzo, ja Mann. Das war toll. Ist einfach, sie ist einfach so Black Joy und du denkst dir, es ist in Ordnung, in solchen Zeiten einfach auch mit sich selber okay zu sein und glücklich zu sein.
Ich bin ja immer schnell genervt, wenn mir alle Leute da gerade so auf Social Media auch mit diesem, ja, Selbstliebe hier, Selbstliebe da kommen. Da denke ich mir ganz oft immer so, was denn noch? Was soll ich noch alles in meinem Leben irgendwie erreichen? Ich soll irgendwie glücklich sein, ich soll mich selber lieben, ich soll irgendwie dies, das, Ananas. Lizzo ist aber wirklich einer der wenigen Personen, die mich eben nicht nervt dabei, weil ich ihr einfach alles so zu 100% abkaufe, was sie da macht. Und natürlich ja, ist Lizzo auch eine inszenierte Figur, aber zumindest schafft sie bei mir so ein Gefühl von, wie gesagt, ich kaufe dir das ab, ich nehme das auch an bei dir, ich höre dir gerne zu und ich lasse mich von dir auf eine Art irgendwie auch erreichen, bei denen ich nicht vielen Leuten in der Öffentlichkeit so diesen Zugang zu mir erlaube. Aber Lizzo ist wirklich eine von wenigen wo das bei mir passiert. Und
bei mir auch, ja.
Das ist einfach großartig. Und du meintest ja schon, ich meine, Lizzo folgen, aber auch auf ihren Konzerten, die hat einfach sich eine geile Community an Menschen geschaffen, die einfach eben genau das feiern, was sie eben transportiert. Und das ist großartig. Wer in puncto Community und sich feiern lassen noch ein paar Problemchen hat, ist die nächste Person.
Das Wort auf der Straße.
Liebe Leute, am 6.5. wird Charles Queen. Ich kann nicht mehr, Tess, meine. Also das macht mir irgendwie richtig Spaß, diesen Queen-Königin-Witz.
Der,
ne?
Der wird dir nie alt, ne? Der Witz wird nie alt.
Der wird mir nicht alt. Am 6.5. wird eben Charles gekrönt und im Zuge dessen soll es eine Feierei geben. Das Problem ist aber, und das ist eben das Wort auf der Straße, dass kein hochkarätiger Musik-Act Lust hat, bei dieser Sause mit dabei zu sein. Laut der Sun, die wir eigentlich jetzt eher nicht so gerne als Quelle nehmen, aber...
Das ist eine Premiere, glaube ich, für uns, bessere, Tarek, dass wir wirklich aus der Sun zitieren.
Aber eine bessere haben wir gerade nicht. Laut der Sun haben Elton John, Harry Styles und auch die Spice Girls keine Lust dabei zu sein. Adele und Ed Sheeran sind wohl zu busy. Und ich denke mir dann aber auch ein bisschen so, okay, Leute, Prince Charles ist jetzt, ne, hat auch Ecken und Kanten, sagen wir es mal so, aber... Ein bisschen übertreibt ihr mir da auch gerade ein bisschen, denn es ist jetzt nicht der Geburtstag von Prince Andrew, wo man wirklich sagen müsste, okay, bei dem Lappen muss wirklich keiner auftreten. Aber ich finde schon, dass Elton John da mal eine kleine Nummer spielen könnte. Aber irgendwie hat keiner Bock. Ja, okay, Elton John
von allen nicht.
Ja, okay,
Tarek.
Wegen Diana, ich weiß schon, aber vielleicht ist da auch mal jetzt der Moment der Versöhnung, ne? Weil verzeihen heißt auch loslassen und loslassen heißt wachsen, lieber Elton John. Und deswegen denke ich mir, könnte da jetzt schon mal auftreten, liebe Tesswal.
Aber was sagst du denn, wen würdest du denn da gerne sehen auf der Coronation?
Du, ich finde gerade auch die Person, die vielleicht da aufgrund der Historie auf gar keinen Fall auftreten sollte, nämlich Elton John, wäre auch mal langsam ein Moment zu sagen, okay, wie gesagt, ne, es gab viele Momente, die waren mehr als beschissen, aber jetzt wird Zeit, let's move on. Ja, let's move on.
Okay.
Ich finde auf jeden, also Harry Styles soll auf jeden Fall mal auf die Bühne hüpfen und Spice Girls finde ich auch. Ed Sheeran sowieso, dass der sich so anstellt, verstehe ich gar nicht. Und Adele könnte auch mal eine kleine Nummer singen.
Naja, also ich meine, es ist die Frage, die wir hier diskutiert haben im Vorfeld, war die Tatsache, ob man jetzt sagt, naja gut, die Take That will nicht auftreten. Take That wird auftreten. Ne? Take That wird spielen. Wer wird denn noch? Olly Murs wird auch auftreten. Dann hast du gesagt, ja, aber das ist jetzt auch nicht so gerade Take That. Ohne Robbie wohlgemerkt, ohne Robbie, ist jetzt auch nicht so klein. Da habe ich gesagt, ja, stimmt schon, aber so ein bisschen fehlt die Aktualität. Und man muss halt auch sagen, dass Take That ohne Robbie nochmal was anderes ist als Take That mit Robbie. Da ist es dann nochmal irgendwie besonderer, finde ich, mit Robbie. Also insofern, ja, die Hochkaräter fehlen, aber du hast dann jemanden vorgeschlagen, wo ich auch gedacht habe, nee, das sehe ich wirklich gar nicht. Bei all denen, die du jetzt aufgezählt hast, I get it, aber als du gesagt hast, Grace Jones,
ich hatte mir gedacht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass Camilla so vielleicht auch in den 80er, 90ern so ein großer Grace Jones-Fan gewesen sein können. Und deswegen dachte ich mir, naja, vielleicht könnte ja vielleicht Grace Jones auftreten, weil ich irgendwie so Camilla und Grace, natürlich, also Camilla ist auch problematisch, Grace Jones ist hervorragend, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Camilla so als weiße Frau, die sich über eigenen Rassismus keine Gedanken macht, jemanden wie Grace Jones trotzdem irgendwie aufregend findet und irgendwie edgy und cool und sie sich ja, glaube ich, auch selber als edgy und cool versteht im Sinne von Königshaus und Tradition und schieß mich tot.
Ich bewundere ja wirklich deine Fähigkeit, für mich ist das ja eine Fähigkeit, deine Fähigkeit, dir Menschen auch schön zu reden. Das ist wirklich, wo ich auch so denke, wow, auf welchem Planeten soll denn Camilla Grace Jones Fan sein? Und überhaupt Camilla muss, glaube ich, gerade ein bisschen den Ball flach halten. Die hat sich ja auch für, gerade im Zusammenhang mit dieser Coronation, was geleistet, wo man auch so ist, why, Camilla, why? Du hattest so viele Möglichkeiten, literally one job, einfach nur da zu sein und dann machst du es so. Okay, also von vorne. Camilla, wird ja bei dieser Coronation zur Queen Consort, ne, gekrönt. So. Und in dem Zusammenhang wird sie auch eine Krone tragen. Dann gab der Buckingham Palace zunächst bekannt, dass es keine neue Krone sein würde, wegen Nachhaltigkeit und so, sondern sie würden eine recycelte nehmen, ja, oder eine geupcycelte vielmehr, ja. So, dann hatte sich Camilla ursprünglich die Krone von Queen Mother ausgesucht. Das ist die Krone von der Oma von Charles.
Die immer die sehr Mutter, gerne. Die immer sehr gerne Gin getrunken hat.
Ja, das ist so, die wäre, glaube ich, auch in deinem, nach deinem Geschmack gewesen.
Für mich ist das Mutter Gin. Mutter Gin ist das für mich.
Also, deren Krone, als die zur Queen Consort gekrönt wurde, die sollte es erst sein. So. Problem aber, in diese Krone hineingearbeitet ist ein ganz besonderer Diamant. Und zwar der Koh-i-Noor-Diamant. Das ist ein Diamant mit einer sehr problematischen Geschichte, die 1850 beginnt, als die East India Company diesen Stein an Queen Victoria übergibt. So. Und seither wird dieser Diamant eigentlich auch schon wieder zurückgefordert. So. Dieser Diamant ist also in dieser Krone von Queen Mother relativ zentral eingearbeitet. So. Das könnte jetzt aber natürlich sehr schlecht rüberkommen, wenn sie ausgerechnet diese Krone mit diesem Diamant tragen würde. Also hat man sich umgeschwenkt und hat sich die Krone von Queen Mary rausgesucht. Das ist die Uroma von Charles. Ja? Also quasi die Mutter des Königs, mit dem Queen Mother verheiratet war. So. Jetzt aber hören die Diskussionen nicht auf, weil das nämlich genau die Krone ist, in die dieser Koh-i-Noor-Diamant zuallererst verarbeitet wurde, bevor er dann in der Krone von Queen Mother gelandet ist. Also das heißt,
Fettnäpfchen.
Wow, wirklich. PR-Desaster auf PR-Desaster auf PR-Desaster, wo man auch so ist, sag mal, dann nimm halt doch lieber eine neue Krone, wenn du nur problematische Kronen hast. Aber das Ding ist wahrscheinlich, Tarek, die machen dann wahrscheinlich einmal so die Schatztruhe auf und denken sich, ja, ist halt alles scheiße, ne? Weißt du, können wir halt alles nicht nehmen. Und dann denken sie so, was können wir jetzt? Nee, dann denke ich mir, dann nimm halt irgendwie eine neue Krone, weißt du, eine, wo irgendwie, keine Ahnung, ein nachhaltig gesourcter Diamant drin ist oder was auch immer, überlegt ihr irgendwas, aber ey, wirklich, die Diskussion um diesen Diamanten, um die Krone wird jetzt auch gar nicht mehr aufhören und irgendwie denkt man sich, ja, zu Recht. Ja, wirklich zu Recht. Oh.
Fun Fact, was ich im Zuge dessen gelesen habe, ist die Tatsache, dass Queen Mary wohl Kleptomanin gewesen sei und hat nicht. Dich überrascht das aber gar nicht, ne?
Das überhaupt gar nicht. Da fragt doch nur mal Indien, Pakistan, Afghanistan, fragt Südafrika, alle werden dir sagen, yeah, bitch, we want our stuff back, weißt du so.
Zu 100%. Yeah, oh Mann, aber irgendwie ey. Schon geil. Queen Mary, das war mir auch, also das war mir auch eine. Und das fand ich irgendwie, also nicht witzig, aber irgendwie war es halt doch witzig, dass genau diese Person irgendwie Kleptomanin gewesen sein soll. Eine Überraschung. Aber kommen wir jetzt von einer Nicht-Überraschung zu einer wahren Überraschung.
Die Überraschung.
Liebe Leute, Paris Hilton hat ein Baby. Und das hat mich irgendwie überrascht letzte Woche, als ich das irgendwie auf Social Media gelesen habe, weil ich dann so war, hä? Paris Hilton war doch gar nicht schwanger. Und in demselben Moment, ein bisschen später, kam dann der Moment, ah, aber warte doch mal, vielleicht hat sie einfach eine Leihmutter, denn in den USA ist das ja in einigen Staaten möglich. Und dann war es nämlich wirklich so, ich habe da mal kurz gegoogelt, wieder mal kurz Tagesschau-Tarek rausgepackt und
bitte, mit den Zahlen.
So, und genauso war es, Paris Hilton hat eine Leihmutter und das Baby von Paris Hilton und ihrem Mann Carter Roym heißt Phoenix Baron Hilton Roym und ist gesund und glücklich. Und Paris hat in einem Interview mit der Glamour verraten, dass sie sich für eine Leihmutter entschieden hat, weil sie eben von ihrer lieben Freundin Kim Kardashian dazu ermutigt wurde. Und Paris hat auch auf den Rat von Kim vor ca. 20 Jahren auch ihre Eizellen hat einfrieren lassen. Und Paris Hilton hat sich eben dann dazu entschieden, als dann die Zeit kam, eben mit ihrem Ehemann, dass sie eine Familie gründen wollen, auf eine Leihmutter zurückzugreifen. Und ja, da sind wir jetzt. Und ja, das ja, der Moment, wo es ein bisschen so ein Momentchen gab, ne, bei uns beiden, liebe Tesfaye, war ja eben auch, als dann Paris gesagt hat, warum sie eben sich für eine Leihmutter entschieden hat. Und Zitat ist eben, Wehen und Tod sind die beiden Dinge, die mir mehr Angst machen als alles andere auf der Welt. Und aus dieser Angst heraus hat sie sich eben dazu entschieden, zumindest ist das der Grund, den sie nach außen trägt, eben eine Leihmutter zu beauftragen.
Ja, okay, ganz interessant. Fandst du die Aussage auch ein bisschen komisch? Also ich kann ja bis jetzt noch nichts wirklich mit der anfangen, mit der Aussage. Also irgendwie löst sie was in mir aus, aber ich kann ja nicht genau sagen, was es ist oder warum. Doch, ich kann dir sagen, ich kann dir genau
sagen.
Sag
doch mal, was es ist.
Es ist Unbehagen. Es ist Unbehagen, die diese Aussage in mir auslöst, aber ich kann ja noch nicht genau sagen, warum. Also, erstens vorneweg. Man kann ja, also Ängste sind ja was total Irrationales, ja, und man kann ja niemandem seine Ängste wirklich vorwerfen. Also man hat halt Angst, wovor man Angst hat, da hat man keinen Einfluss drauf. Aber diese Aufzählung von Wehen und Tod, die finde ich irgendwie problematisch.
Also ich finde, also erstmal ist es für mich ein bisschen irrelevant, warum Paris Hilton das macht. Für mich hätte sie gar keinen Grund geben müssen, weil es einfach eine persönliche Entscheidung zwischen ihr und ihrem Ehemann ist, warum auch immer du das machst, ob es jetzt wirklich der Grund ist, dass du selber eben einfach kein Kind austragen kannst oder weil du eben gewisse Traumata hast, wie sie eben. So, I don't care. Wenn du das willst, dann ist es für mich erstmal okay, das zu machen. Weil who am I to judge? Das ist deren Familiengründung. So. Auf die habe ich jetzt erstmal keinen Einfluss als einfach nur jemanden, der Paris Hilton ja auch gar nicht richtig kennt. Nichtsdestotrotz.
Gar nicht richtig ist schön, Tarik. Gar nicht richtig kennt.
Naja, ein bisschen kennen wir uns ja schon, ne? Nee, ja, aber du weißt, was ich meine.
Also, ich weiß, was du meinst, ja.
Und dann denke ich mir halt so, es hat sich halt in diesem Interview, weil sie dann eben ja auch meinte, dass es darum geht, dass sie halt früher super viel bei ÄrztInnen war, dass sie das irgendwie traumatisiert hat, dass sie bei The Simple Life mit dabei war, als eine Frau ein Kind geboren hat und all diese Momente hätten sie halt so stark traumatisiert. Das, wenn es so ist, wie es ist, dann ist es so.
Genau.
Mich hat es eher so, für mich hat es sich so ein bisschen so angefühlt, aber das kann ich auch gar nicht beurteilen, als würde man da jetzt so einen krassen Grund suchen, damit Leute sie eben nicht kritisieren, weil das Thema Leihmutterschaft natürlich bei vielen Menschen auch also großes Kritikpotenzial hat und vielleicht, aber auch das weiß ich nicht, hat sie sich ein bisschen davor schützen wollen und hat dann Dinge wie Traumatisierung und Tod mit reingebracht, um einfach zu sagen, Leute, und vielleicht ist es auch ein Mix aus allem, hört auf, mich jetzt dafür zu judgen, weil ich hatte einfach so große Angst, dass ich diesen Weg gegangen wäre. Und wenn es halt so ist, dass sie tatsächlich so viel Angst davor hat, dann ist es auch total fein, denn wie gesagt, who am I to judge?
Genau, also ich bin halt bei dir. Ich denke irgendwie, vielleicht willst du einfach ihre PR machen, Tarik.
Wirklich. Sollte ich vielleicht für einige
solltest
Leute
du wirklich
aber.
Machen. Für ja, einige. Ich glaube auch. Also vielleicht auch für Camilla, wenn wir dabei sind. Aber danke, du hast mir auf jeden Fall gerade das erklärt. Und natürlich ist das Problem, dass gerade wenn jemand wie Paris Hilton das macht, ne, eine Leihmutter, sich nehmen, um zur Mutterschaft zu kommen, schwingt natürlich auch immer so sehr dieses Ding von Privileg mit. Ne? Und so ein bisschen kam das vielleicht auch in dieser Aussage mit raus. So, ne? Weil Traumata ist halt das eine, aber sie hat halt das große Privileg, es sich dann so auch leisten zu können. Und vielleicht ist das irgendwie das, was mir so ein Unbehagen gemacht hat. Weil wie gesagt, ich kann gar nicht wirklich den Finger drauf legen. Ich wünschte einfach nur, ich hätte das nicht gehört, diesen Grund. Und denke mir so, ich hätte mich so für dich gefreut, wenn es mit der späten Mutterschaft, verhältnismäßig späten Mutterschaft, auf diesem Wege einfach was geworden wäre. Ich hätte mich einfach nur gefreut. Die Argumentation dahinter finde ich immer noch ein bisschen shaky. So. Aber gut, so. Das Kind ist da und damit ist gut. So.
definitiv, liebe Hartner Tesfa. Lass uns mal kurz nochmal über das größere Thema Leihmutterschaft im Allgemeinen sprechen, denn es gibt verschiedene Formen der Leihmutterschaft. So viel vorweg, in Deutschland ist Leihmutterschaft rechtlich nicht erlaubt. In anderen Ländern wie Großbritannien zum Beispiel schon, wie auch in der Ukraine oder eben auch in einigen US-Staaten. Es gibt eben einmal die Variante, dass eine Eizelle von einer Person plus das Sperma des Partners in den Körper einer Leihmutter gesetzt wird. Somit ist die Leihmutter mit dem Kind nicht verwandt und trägt dieses Kind eben für andere aus. Wenn aber die Konstellation so ist, dass zum Beispiel zwei Väter zum Beispiel zwei Kinder haben wollen oder die Person, die eben Eizellen produziert, keine mehr produzieren kann, dann gibt es auch den Moment, dass man dann eben die Eizelle der Leihmutter mit dem Sperma des Vaters verbindet, sagen wir es mal so. Und dann ist eben die Leihmutter auch die genetische Mutter des Kindes. Und neben diesen beiden Formen der Herangehensweise gibt es on top auch noch die altruistische Leihmutterschaft. Das heißt, dass die Leihmutter aus selbstlosen Motiven und ohne Bezahlung bereit ist, für ein anderes Paar oder für eine andere Person die Leihmutterschaft zu machen. Oder eben die kommerzielle, wo die Leihmütter dafür entlohnt werden. Die kommerzielle ist in der Ukraine und in US-Staaten erlaubt, sowohl auch die altruistische. Und dann gibt es aber auch Länder, wo nur die altruistische Leihmutterschaft erlaubt ist und man eben kein Geld dafür bezahlen darf.
Ja, ich habe ja an der Stelle auch irgendwie meine Schwierigkeiten mit dem Begriff altruistisch. Andersrum, mit dem Begriff kommerziell habe ich ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil das klingt dann so sehr nach Fließbandarbeit, ne, und nach Abarbeiten und dieses ein Kind nach dem anderen ausbrüten. Weil ich denke mir, jede Person, die schon mal ein Kind ausgetragen hat, weiß, dass das auch ganz schön heftig ist. So. Und insofern denke ich, ist es doch in Ordnung, wenn man sagt, hey, wenn du mein Kind austrägst, dann entschädige ich dich auch irgendwie dafür. Also insofern habe ich wirklich ein bisschen Issues mit diesem Begriff kommerziell. Altruistisch, das ist, finde ich schön, toll, wenn es das gibt und gut. Aber zu sagen, du, ich mache das, aber ich mache das halt, also bezahl mich halt irgendwie, weil mein Körper sich danach verändert oder alles sich irgendwie danach verändert, ist doch in Ordnung. Ich finde aber, just in dem Augenblick, wo man das mit so einem Label wie kommerziell belegt, bekommt es ein Geschmäckle und klingt so nach Geschäftsmodell. Wobei ich ja auch glaube, dass es genau das ist, was man mit dem Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland, jetzt sprechen wir halt nur mal von Deutschland, auf jeden Fall verhindern möchte. Ne?
Ich finde, dass es dieses Verbot in Deutschland so noch gibt, kann ich nicht so richtig nachvollziehen, weil ich finde, wir sprechen hier nicht, wenn wir über die Leihmutterschaft sprechen, die ich total okay finde, spreche ich jetzt nicht von der Leihmutterschaft, dass jetzt irgendwelche weißen privilegierten Menschen nach Indien reisen und dort in sozialen Lebensrealitäten, die unfassbar prekär, unfassbar arm sind, sich jetzt da ihr Baby suchen und dann bekommt die Leihmutter zwar ein Geld, was in dem jeweiligen Land viel, viel wert ist, aber eigentlich nicht dem gerecht wird, was das Commitment ist, was da zumindest zwei oder drei Menschen miteinander eingehen. Sondern wenn ich über Leihmutter spreche, dann spreche ich genau über das, was eben auch Paris Hilton gemacht hat. Und dieses Konzept von, es gibt Agenturen, dort melden sich Frauen freiwillig, die Frauen werden entlohnt. Die Frauen müssen ja auch alle schon ein Kind gehabt haben. Du kannst nicht sagen, mein Erstgeborenes, auch wenn ich mit dem nicht verwandt bin, das gebe ich jetzt einer anderen Familie. Das heißt, es gibt schon in meinen Augen in den USA ein ganz gutes Regelwerk, wie Leihmutterschaft zu funktionieren hat. Und Studien zeigen eben auch, die sind leider nicht repräsentativ, dass weder die Kinder noch die Personen, die das Kind austragen, sagen, an diesem Leihmutter Schaftskonzept zerbrechen. Wie gesagt, diese Studien sind nicht repräsentativ, da bräuchte es noch mehr, aber das, was wir jetzt haben, zeigt, dass das weder dem Kind noch der Leihmutter Schaden zufügt. Das heißt nicht, dass es nicht auch Kinder gibt und Mütter und Leihmütter gibt, denen das Schaden zuführen kann. Aber eben in der nicht repräsentativen Anzahl ist die Zahl derer, denen es keinen Schaden zufügt, immer noch größer. Und genau davon sprechen wir. Und dieses Konzept auch in Deutschland haben zu können, gerade halt auch für Menschen, die einfach aus gesundheitlichen Gründen keine eigenen Kinder gebären können oder keine Kinder gebären können, weil sie eben zwei Männer sind, aber trotzdem gemeinsam eine Familie gründen wollen. Warum diesen auch, finde ich, sehr ungeschickten Ausflug in die Ukraine zum Beispiel oder eben dann nach Indien, wenn man doch auch in dem Land, wo man halt lebt, gesetzliche Strukturen schaffen könnte, die es allen PartnerInnen dieser Partnerschaft ermöglicht, dort vernünftig rauszukommen.
Lass uns mal ganz kurz gucken, was genau eigentlich in Deutschland gesetzeswidrig ist, ja, und was eigentlich geht. Weil interessanterweise ist nämlich die Leihmutterschaft selbst in Deutschland gar nicht gesetzeswidrig, aber das Zustandekommen dieser Leihmutterschaft, das schon. Also zum Beispiel ist es ÄrztInnen verboten, Frauen künstlich zu befruchten, wenn diese das Kind nach der Geburt an Dritte weitergeben wollen. Also wenn es schon den Plan gibt, das Kind weiterzugeben, ist es ÄrztInnen einfach verboten, das zu tun, also diese künstliche Befruchtung vorzunehmen. Genauso ist es verboten, Eizellen zu spenden. Also das heißt, wenn man als Person keine eigenen Eizellen mehr selber herstellen kann, keine Ahnung, aus einer Vielzahl von Gründen, die Leihmutter aber bereit wäre, eine Eizelle zu spenden, dann geht das schon nicht. Ne? Hinzu kommt, dass eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt, rechtlich die Mutter dieses Kindes ist. Also wenn das jetzt alles passiert ist, ja, also und du hast gesetzeswidrig eine Eizelle eingepflanzt bekommen, die nicht die eigene ist oder was auch immer, ja, dann bist du die Mutter dieses Kindes, auch wenn du gar nicht mit diesem Kind genetisch verwandt bist. Das heißt, dann bliebe nur noch die Adoption in der Theorie, ja. Aber auch das ist verboten, weil das Adoptionsvermittlungsgesetz untersagt die Ersatzmuttervermittlung. Also das geht halt dann auch nicht mehr.
Genau, du kannst als Leihmutter dann nicht sagen, pass mal auf Leute, ich entscheide jetzt, dass Familie XY dieses Kind adoptieren darf. Das ist in Deutschland so nicht möglich. Und ich finde, liebe Hartnett Tesfay, das ist alles so kompliziert schon wieder. Eigentlich ist es verboten. Aber wenn du jetzt in die Ukraine dafür reist oder nach Indien, naja, dann geht es schon. Pass halt bei der Einreise auf, weil es kann halt schon sein, dass du einfach mit deinem Kind nicht einreisen kannst. Warum denn dieser ganze Stress für Menschen, die aus wirklich nicht bösen Gründen einfach gerne eine Familie gründen wollen? Warum nicht einfach, um auch dieses Machtgefälle, was schnell passieren kann, wenn eine Person in die Ukraine reist oder eben nach Indien reist oder eben sonst wohin reist, das kann ganz schnell ein Machtgefälle geben. Warum nicht einfach dieses Machtgefälle von vornherein entkräftigen und den Paaren, den Personen, die gerne in Deutschland das tun wollen, aus den unterschiedlichsten Gründen, die mich als Staat und auch als Privatperson erstmal überhaupt nichts angehen, warum alles so unfassbar kompliziert machen?
Vor allen Dingen, weißt du, wenn das alles so ist mit der Leihmutterschaft, dann müsste man doch in Deutschland aber wenigstens das Adoptionsrecht irgendwie noch einfacher gestalten.
Das müsste man glaube, ja eh testfall. Das müsste man
genau,
ja schon lange.
Ich finde aber halt beide Sachen aufrechtzuerhalten so schwierig. Also weißt du, einmal die Leihmutterschaft komplett eigentlich gesetzeswidrig zu machen und dann aber noch ein Adoptionsrecht zu haben, was es wirklich unglaublich schwierig macht, Kinder zu adoptieren, wo ich dann auch so denke, ja, also Leute, irgendwas, something has to give.
Ja.
So, weißt du? Das ist halt so beides irgendwie, naja, finde ich auch schwierig. Ich verstehe dass man sagt, man möchte so eine das geschäftsmäßige Gebären von Kindern unterbinden. Das möchte man nicht haben, verstehe ich irgendwie, weil es ja auch hier, also selbst wenn es über eine Agentur und so weiter und so fort läuft, immer die Gefahr gibt, dass es ein Machtgefälle gibt, weil da am Ende des Tages immer jemand kommt, der Geld hat und sagt, ich bezahle dafür, dass du mein Kind austrägst. Ja? Das ist immer auf eine bestimmte Art und Weise mit einem Machtgefälle verbunden. Ja? Und dass das jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwie eine Tibi, klingt jetzt so klassistisch, das Argument, ne? Aber dass es natürlich gut sein kann, dass eine Person, die sich zur Leihmutterschaft bereit erklärt, ja, selber vielleicht aus eher prekären Bedingungen herauskommt, ja, das ist auch immer möglich, ja. Aber ich glaube, man muss den Leuten doch auch immer irgendwie selber Agency geben, das selber entscheiden zu dürfen. Und da kann man ja durchaus Gesetze irgendwie auf den Weg bringen, die genau das regeln, die genau dieses Verhältnis zwischen allen Beteiligten regeln, statt es einfach von vornherein unmöglich zu machen.
Ich finde auch.
Und zu kriminalisieren.
Ja. Also ich kann schon nachvollziehen, dass Menschen Bedenken haben oder auch, dass ein Staat Bedenken hat, dass eben Leihmutterschaft kein kommerzielles Business sein sollte. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass jetzt auch nicht in den USA oder in den Ländern, wo es halt möglich ist, jetzt Kinder auf einmal im Supermarkt verkauft werden. Ne? Das ist ja also die Tatsache, also die meisten Menschen, die sich entscheiden, ein Kind haben zu wollen, möchten schon auch, glaube ich, den klassischen Weg gehen. Und dieser klassische Weg wird ja weiterhin passieren. Es ist ja so, dass Leute entweder aus einer Notlage heraus oder weil sie eben einfach queer sind und zwei Männer sind, was keine Notlage ist, aber was zur Notlage gemacht wird, wenn du eben eine Familie mit Kindern gründen möchtest, diese Menschen, also ein überhaupt nicht so großer Teil derer, die gerne eine Familie mit Kindern gründen wollen, würden eben auf die Leihmutterschaft zurückgreifen. Das heißt, wir sprechen da jetzt nicht von den mega krassen Zahlen. Und deswegen finde ich 2023 und dieses Outsourcen von, okay, bei uns darfst du es nicht, aber 3 Meter weiter darfst du schon, aber da musst du ja gucken, wie du mit dem Baby reinkommst. Das finde ich einfach, das ist... Guck ein bisschen in die Welt, lass dich auch davon inspirieren, wie andere Menschen das handhaben. Guck auch, was vielleicht in den Ländern vielleicht nicht so gut läuft und schaffe dann eine Struktur, in der es einfach besser läuft.
Interessant finde ich ja auch ein Argument, das du ganz am Anfang gebracht hast, nämlich die Tatsache, dass Eizellenspende nicht möglich ist, während eine Spermaspende ohne Problem möglich ist.
Das ist für mich der Kasus Knacklus an dieser ganzen Geschichte wieder, weil wir merken auch da schon wieder patriarchale Strukturen. Mhm. Also die Tatsache, dass es eine Spermabank gibt, für all die Menschen, die...
Kommerziell betrieben auch.
Kommerziell betrieben, liebe Leute, haben wir alle gar kein Problem mit. Das passt schon. Vollkommen fein. Ja, okay, super, danke. Nächster bitte. Und aber die Tatsache, dass eben auch Menschen, die zwar gebären können, aber keine Eizellen produzieren können, im Gegenzug nicht auch die Möglichkeit in diesem Land haben, sich eine befruchtete Eizelle oder eben eine Eizelle, die dann quasi vom Partner befruchtet wird, einpflanzen zu lassen, das ist für mich einfach schon wieder Ding-Dong, Ding-Dong, das Patriarchat ist mal wieder dran. Und das nervt mich.
Ja, vor allem, ich bin total bei dir, vor allen Dingen, wenn du über das Geschlechterbild nachdenkst, das dem zugrunde liegt auch, ne? Weil es ist halt so, naja, Männer können dann halt dahin gehen und irgendwie tausendfach irgendwie ihr Sperma hergeben, weil es für Männer ganz normal ist, ihr Erbgut so breit wie möglich zu streuen, während Frauen, wenn sie ein Kind gebären, sofort die Mutter sind. Das ist ein Thema, bei dem ihr, liebe Tratschis, uns gerne mal eure Meinung schicken könnt. Das würde mich mal wirklich interessieren. Vielleicht gibt es ja auch jemanden unter euch, der schon Erfahrungen damit gemacht hat. Also wenn dem so ist, dann bitte schreibt uns über Instagram oder was auch immer. Ich glaube, das ist am einfachsten. Schreibt uns, slidet in unsere DMs oder falls wir auch was hier falsch dargestellt haben, dann bitte korrigiert uns auch. Wir sind da immer sehr offen. Freuen uns auf eure Nachrichten, weil wir nämlich mit dieser Folge am Ende sind, mein lieber
Tarek. Aber liebe Hatte Cesfa, ich frage mich, was hier falsch dargestellt werden sollte. Also Tagesschau Tarek hat hier wirklich mal wieder Fakten zusammengetragen und an den Fakten ist auch nicht zu rütteln. Die Frage ist halt, wie gehen wir mit den Fakten um? Und das, finde ich, ist Interpretationssache und da gibt es für mich kein richtig oder falsch, sondern für mich gibt es dort nur ein erzähl mir doch mal deine Perspektive darauf und die würde mich wirklich sehr freuen von allen unseren Tratschis, weil ich das auch immer super spannend finde, eben mich mit dir über diese ganzen Themen zu beschäftigen, weil du mir auch immer noch mal so einen ganz anderen Input gibst. Und am Ende, ja, werden unsere Ideen und Meinungen zu einer Melange. Und das feiere ich immer sehr.
Ach, Schatzi, I love you. I love you. Ja, aber bitte, schreibt uns. Ja. Es würde uns sehr interessieren. Und in der nächsten Folge dann haben wir hier bei Tratsch und Tacheles mal wieder Besuch.
Yay, 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 yay. Denn es ist die 6. Folge und in jeder 3. Folge gibt es ja eine Gästin. Phoenix war schon da. Und sagen wir, wer kommt? Ja, ne?
Natürlich sagen wir, wer kommt, weil sie ungefähr, seit wir angekündigt haben, dass es eine neue Staffel gibt, darum gebeten hat, dezent darauf hingewiesen hat, dass sie auch mal gerne zu Gast wäre. Und dann dachten wir, jetzt ist es soweit.
Ja.
Aminata Belli wird zu Besuch sein. Wupp, wupp.
Freuen
wir uns sehr drauf.
Oh Gott, harte Tesla, ich freue mich so sehr, dass die großartige, Ihre wunderbare, tollste Aminata Belli zu uns in die Tratsch- und Tacheles-Stube kommt. Und liebe Tesla, es gibt noch eine weitere Ankündigung, also noch zwei. Die zweite ist eben, dass du in der nächsten Folge, wenn die Belli bei uns ist, da packst du deine Rubrik endlich raus.
Wobei das auch ein bisschen unglücklich ist, dass das ausgerechnet in der Folge mit Aminata passiert, weil seit ich diesen Garten habe, Aminata schon sagt, wann werde ich denn eingeladen und ich habe es immer noch nicht geschafft. Das heißt, ich grabe mir da auch ein bisschen meine eigene Grube mit, weil sie wird dann natürlich auch sagen, ja, okay, schön und gut, ich glaube aber nicht, dass es den Garten gibt, bis ich nicht selber da war. Gut, okay, also ich werde auf jeden Fall mal ein paar Updates geben zum Garten, auf jeden Fall. Hadis, und die zweite Neuigkeit,
Hadis Gartenschau, muss ich nochmal sagen, weil dieser Titel dieser Rubrik ist einfach sensationell. Hadis Gartenschau.
Weil er von dir kommt.
Weil er von mir kommt, ja. Hadis Gartenschau in der nächsten Folge mit Aminata Belli. Ich könnte schreien. Und die wirklich finale und neben Aminata Belli vielleicht die beste News überhaupt der nächsten 2 Wochen ist die Tatsache, dass Harik, also Hatne Tesfay und Tarek Tesfu Leute, holt den Zettel raus. Am 22.03. bei der Partyreihe, bei der Afterwork-Partyreihe Just Dance, okay, in der Kanbar in Berlin zusammen auflegen werden. Leute, ich flippe komplett aus. Das Ganze beginnt um 19 Uhr. Ich werde als erstes auflegen, denn to be honest, ich kann das eigentlich gar nicht. Dann kommt Hatne Tesfay, die ja eine DJ vor der Göttin ist. Dann wird sie übernehmen und dann in der letzten Stunde werden wir beide nochmal zusammen auflegen. Was heißt das eigentlich, Hatne Tesfay auflegen
back
wird?
To back.
Und ich back sexy, to back spielen sexy, wir. Sexy neben ihr tanzen werde. Liebe Leute, jawohl, die Partyreihe heißt, wie gesagt, Just Dance, okay. Das ist jetzt das zweite Mal. Die ist ganz, ganz frisch in Berlin, in der Kanbar. Und die wunderbare Hostin dieses Events ist Jasmin Stockinger. Eine von mir sehr, 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 sehr gute Freundin. Das Ganze geht, wie gesagt, um 19 Uhr los, Afterwork. Und den Link zu der Insta-Seite von Just Dance, okay, packen Hatne Tesfay und Tarek Tesfu, a.k.a. Harek, in die
Shownotes.
Yay. Hey Leute, kommt am 22.03.
Auf das ihr zahlreich erscheinen möget.
Aber nicht zahlreich, weil es, also ihr müsst pünktlich kommen, aber dazu dann mehr bei der nächsten Folge, weil es passen so 200 bis 250 Leute da rein. Das heißt, wer früh kommt, gewinnt auf jeden Fall. Aber die ganzen Infos dazu folgen noch. Es wird ein wunderbares Event und ich freue mich sehr, liebe Tesfay. Ich bin auch aufgeregt.
Ich auch. Ich freue mich hauptsächlich und wir freuen uns auf euch und freuen und hoffen, dass ihr euch über diese Folge gefreut habt. Teilt sie mit allen, die ihr kennt. Abonniert uns, teilt uns und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir freuen uns auf euch.
Tschüss. Bis dann. Und dir gute Besserung, mein Herz.
Danke, mein Schatz. Tschüss.